SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Tobias Frei. Und in dieser Sendung wird es sportlich. Es geht um die Fußball-Europameisterschaft. Jetzt ist sie da, die Fußball-Europameisterschaft. In 11 Ländern wird gespielt, unter anderem auch in Deutschland. Und normalerweise sorgen solche sportlichen Großereignisse für Jubel in der Wirtschaft. Denn egal ob Kneipen, Einzelhändler oder Bierbrauer, sie alle profitieren von einem solchen Event. Normalerweise. In diesem Jahr ist aber aufgrund der Corona-Pandemie alles etwas anders. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, bei mir hält sich die Stimmung noch in Grenzen. Aber vielleicht geht es nur mir so und vielleicht freuen sich ja Bars und Bierbrauer auf die kommenden 4 Wochen. Das wollen wir in dieser Sendung herausfinden. Die Fußball-Europameisterschaft, Volltreffer oder Eigentor für die Wirtschaft. Emotionen und Leidenschaft, die gehören beim Fußball einfach dazu. Und das weiß auch die Wirtschaft, die darauf setzt, dass Fußballfans in der Euphorie kräftig einkaufen. Zum Beispiel Fanartikel wie Fußballtrikots. Wenn allerdings die Stimmung nicht wirklich gut ist, dann werden Einzelhändler dieses Jahr wenig an den Fußballanhängern verdienen. Über das Thema Emotionen bei Fußballfans spreche ich mit Professor Friedrich Götz. Er hat an der Universität Konstanz Psychologie studiert und lehrt aktuell an der University of British Columbia in Vancouver. Seit Jahren schon forscht er über Emotionen von Fußballfans. Hallo Herr Götz, Grüße nach Kanada.
Hallo Herr Frei.
Herr Götz, ich muss ehrlich sagen, auch wenn die Fußball-Europameisterschaft jetzt da ist, ich bin nicht in EM-Stimmung, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Fußballfan bin. Bin ich da jetzt eher die Ausnahme oder ist das nicht mal unüblich zum Start eines solchen Großereignisses?
Ich glaube, Sie sind damit sicherlich nicht allein. Es ist dieses Mal nun wirklich vieles anders. Corona hat in den letzten Monaten und anderthalb Jahren viel, viel überschattet und in gewisser Weise sind wir als Gesellschaft solche Großereignisse gar nicht mehr gewöhnt. Zugleich glaube ich schon, und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass das ein riesiges gesamtgesellschaftliches Ereignis ist, insbesondere in einem fußballverrückten Land wie Deutschland, und dass wir eine Turniermannschaft haben. Das heißt, was jetzt noch nicht da ist, kann durchaus noch kommen.
Sie haben es angesprochen, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich ja in der EM-Qualifikation und auch in dem einen oder anderen Testspiel nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Welche Auswirkungen hat es auf die Stimmung von Fußballfans, wenn die Nationalmannschaft über einen längeren Zeitraum nicht wirklich gut spielt?
Ja, hier trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen darin, was man unter einem Fußballfan versteht. Und aus sozialpsychologischer Sicht bemüht man hier die Theorie der sozialen Identität und die besagt, dass wir uns mit Gruppen identifizieren. Und das heißt, es gibt also nun die echten Fußballfans, die wirklich stark mit dem DFB identifiziert sind, die in guten wie in schlechten Zeiten mitfühlen. Und es gibt die, die wir vielleicht eher als Erfolgsfans bezeichnen würden. Die lassen Niederlagen nicht so sehr an sich ran, sind aber vorne mit dabei, wenn es gut läuft.
Es kann also auch sein, dass die EM-Stimmung im Laufe des Turniers dann doch noch steigt?
Den Eindruck haben wir zumindest bei den bisherigen Turnieren gewonnen, die wir untersucht haben.
Merkt man das dann auch beim Kauf von Fanartikeln, wenn es sportlich nicht läuft, dass sich Fußballfans mit dem Kauf neuer Trikots, Fahnen oder Schals eher zurückhalten?
Das kann ich in diesem konkreten Fall nicht mit Daten belegen, es deutet aber wissenschaftlich viel darauf hin. Man hat in den USA schon in den 70er und 80er Jahren Studien gemacht an Universitäten, die ja sehr große Sporttraditionen haben. Und da sieht man, dass an Montagen, nach denen am Wochenende die Unimannschaft schlecht gespielt hat, viel weniger Studierende in Unifarben und Sportartikeln auf dem Campus unterwegs ist und das umgekehrte Muster, wenn die Mannschaft gut spielt. Das heißt also, auch da sieht man klar, Identifikation drückt sich in diesem Verhalten aus und die ist geringer, wenn es schlecht läuft.
Die Corona-Pandemie hat ja ganz generell den Fußball sehr stark getroffen. In den vergangenen Monaten hat es fast nur Spiele ohne Zuschauer gegeben, also ohne diese besondere Atmosphäre in den Stadien. Wie stark ist der Einfluss der Pandemie auf die Stimmung der Fußballfans?
Das ist schwer zu beziffern, aber er ist definitiv da und es ist ja auch nicht nur auf die Fußballfans, sondern sogar auf die Spieler mit starken Auswirkungen verbunden. Was wir wissen, ist, dass Emotionen immer über emotionale Ansteckung funktionieren. Das heißt, es gibt im Stadion eine andere Energie, es gibt im Stadion eine andere Atmosphäre, die fällt nun größtenteils weggefallen. Man sieht aber in der Vergangenheit auch, dass sowas zumindest teilweise im Internet ersetzt werden kann. Soziale Medien schaffen ein Gefühl mittlerweile von Zugehörigkeit, von Gruppenerlebnis, was hier in Teilen da ist. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für alle Fußballfans, es geht ja wieder zurück in die richtige Richtung. Also in München werden jetzt 14.000 Zuschauer ins Stadion können. Und das heißt, wir sehen vielleicht auch wieder ein bisschen was von dieser Atmosphäre im Stadion, die lange Zeit vermisst worden ist.
Viele Wirtschaftsbranchen sind von der EM-Euphorie der Anhänger abhängig. Einzelhandel, Brauereien zum Beispiel. Welche Hoffnungen können Sie dann den Einzelhändlern, den Bierbrauern machen, dass die EM-Stimmung im Laufe des Turniers noch besser wird?
Ja, ich glaube, es gibt hier verschiedene Gründe, die Anlass zur Hoffnung bieten. Zum einen, und das hat gar nicht so viel mit Fußball zu tun, ist infolge der Pandemie in breiten Gesellschaftsschichten eine ganz große Sehnsucht nach diesem Sommergefühl, nach Biergarten da. Das heißt, es werden vielleicht jetzt auch Leute gehen, einfach weil sich danach sehen, die gar nicht so sehr vom Fußball getrieben sind. Dazu kommt aber nun konkret, dass es ja in Teilen eine Heimeuropameisterschaft ist. Wir haben diesen spannenden Turniermodus dieses Mal. Alle drei deutsche Vorrundenspiele finden in München statt. Wir wissen von 2006, dass das Sommermärchencharakter entfachen kann. Das kann durchaus dazu beitragen, dass Leute noch stärker sozial unterwegs sind und auch in Kneipen unterwegs sind. Und es gibt Forschung, die zeigt, dass wenn es gut läuft, wenn die Mannschaft gut spielt, Leute generell bereit sind, mehr Geld auszugeben und interessanterweise auch bereit sind, mehr zu spenden für soziale Zwecke. Kurzum, es ist eine Kombination, aber wenn die deutsche Mannschaft gut spielt und wir wieder den Turniermodus sehen, den wir manchmal gesehen haben, dann kann das durchaus gut ausgehen.
Sagt der Fußball-Emotionsforscher Friedrich Götz, Professor an der University of British Columbia in Vancouver. Herr Götz, herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gern.
Wir haben es gerade gehört, es gibt also Hoffnung für die Wirtschaft. Und vielleicht täuscht mich ja auch dieser Eindruck der fehlenden Stimmung. Und in den Innenstädten sind die Menschen bereits riesig im Fußballfieber. Kann ja sein. Um die EM-Stimmung zu finden, begeben wir uns jetzt mal auf Spurensuche. Und zwar in Rheinland-Pfalz.
Wenn man durch die Bad Kreuznacher Innenstadt schlendert, ist noch wenig zu spüren vom EM-Fieber. Niemand läuft mit einem Deutschland-Trikot oder sonstigen schwarz-rot-goldenen Accessoires durch die Gegend. Auch die Läden in der Fußgängerzone sind fast allesamt nicht dekoriert. Warum eigentlich?
Ich bin so nicht interessiert an Fußball, aber ich gucke mir das schon an.
Und wie sieht es bei den Passanten in der Stadt aus? Herrscht hier vielleicht Freude oder wirklich sogar EM-Fieber? Ich versuche es herauszufinden.
Darf ich bei Ihnen mal Fieber messen?
Ich glaube nicht, nein, nein.
Nicht das normale Fieber, sondern das Fußballfieber.
Ja gut, EM gucken wir natürlich mal rein, sobald man die Möglichkeiten hat. Vielleicht sind ein paar Fernseher mal draußen, wohl allein macht es wenig Spaß halt, gell, zu Hause halt, ja.
Ja, ich freue mich auf überhaupt Sport, ne? Ich denke mir, dass sie vielleicht in der ersten Runde ein paar schon ausscheiden.
Ihre Frau ist ja ganz schön pessimistisch. Haben Sie auch so wenig Hoffnung für Deutschland?
Nee, ich bin immer optimistisch. Wir werden gewinnen.
Auch auf einem kleinen Bolzplatz in Mainz ist das EM-Fieber regelrecht zu spüren, besonders beim 7-jährigen Laurenz. Normalerweise trägt er ein Trikot von seiner Lieblingsvereinsmannschaft Eintracht Frankfurt, erzählt er. Aber so kurz vor der Europameisterschaft ist er im Outfit der Nationalelf unterwegs.
So, ich sehe, du hast dein Deutschland-Trikot schon an. Heißt das, dass du im Fußballfieber bist?
Ja.
Auf was freust du dich am meisten?
Auf die Spiele und so ein Kram, dass der Deutschland auch spielt. Frankreich mag ich auch ein bisschen, weil mein Cousin, der ist Viertelfranzose.
Und wer soll denn dann gewinnen, Deutschland oder Frankreich am Dienstag?
Deutschland.
Gewinnt Deutschland auch den Titel?
Weiß ich noch nicht so genau.
Ja, und der angesprochene Cousin, Viertelfranzose Julius, ist auch ein Fußballfachmann. Wer am Ende die EM gewinnt, darauf will sich aber der 7-jährige Experte lieber nicht festlegen.
Das weiß ich noch nicht, aber Frankreich ist besser in Form. Ich hoffe, dass Frankreich und Deutschland weit kommen werden und es möglichst viele Tore fallen werden.
Allein der beiden Jungs zuliebe wäre es der deutschen und der französischen Mannschaft zu wünschen, dass sie möglichst lange im Turnier bleiben. Andere hoffen das übrigens auch. Jeremy Frey zum Beispiel. Er ist Gastronom und wünscht sich möglichst viele Spiele für die Elf von Jogi Löw. Denn vor seinem Gasthaus im rheinhessischen Flohnheim hat er eine große Fußballleinwand aufgestellt. Public Viewing im Freien mit hoffentlich vielen Gästen. Das wäre was. Vor allem nach den schweren Corona-Monaten ohne Kundschaft.
Ja, also ich sage immer, das Bier, das heute nicht getrunken wird, hole ich morgen nicht nach. Mir möchte einfach ein bisschen Normalität schaffen, damit man den Fußball gemeinsam erleben kann, weil so eine EM ist ja auch ein Gemeinschaftserlebnis. Und klar war das auch mit ein Grund, dass wir gesagt haben, wir machen Public Viewing im Biergarten.
Ein Gemeinschaftserlebnis, das ein klein wenig Normalität bringen soll. Dennoch kann man die Corona-Krise auch beim Public Viewing nicht einfach wegwischen.
Man kann einfach vorbeikommen, im Biergarten ja dann sogar ohne Test, klar mit Kontakt, Nachverfolgung, Luca-App einchecken und los geht's. Dann können die Bundestrainer ihre Kommentare alle abgeben.
Er freut sich auf jeden Fall, wenn jetzt endlich der Ball rollt. Ja, und wer weiß, vielleicht reißt die Nationalmannschaft ja auch den ein oder anderen Fußballmuffel Gipfel mit, so wie bei vielen Turnieren in der Vergangenheit. Da wurde Fußball für fast alle zur schönsten Nebensache der Welt, möglicherweise auch bei der Europameisterschaft in der Corona-Pandemie.
Leichtes EM-Fieber also in Rheinland-Pfalz. Unser Reporter Sebastian Krohm war auf Stimmungssuche. Es gehört für viele Fans bei einem Fußballspiel einfach dazu. Das ein oder andere Kaltgetränk, meistens Bier. Die Brauereien wissen das natürlich auch und deshalb freuen sie sich normalerweise auch immer auf eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Fußball-Europameisterschaft. Denn dann steigen die Absätze, normalerweise. In diesem Jahr bin ich mir unsicher, ob das EM-Biergeschäft so gut laufen wird wie in den vorherigen Jahren. Ich will es genau wissen und deshalb spreche ich mit Danny Völl vom Baden-Württembergischen Brauerbund darüber. Hallo Herr Völl, grüße Sie.
Grüße Sie, hallo.
Herr Völl, welche Erwartungen haben die Bierbrauer in Baden-Württemberg im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft?
Tja, durch die aktuell positive Entwicklung, was die Inzidenzzahlen betrifft und die damit zusammenhängende Lockerungen, sind wir, sagen wir es mal, vorsichtig optimistisch. Aber man darf nicht vergessen, wir befinden uns weiterhin in einer Pandemie und da sind die Infektionszahlen und die damit verbundenen Verbote bzw. Lockerungen ausschlaggebend. Und die Bierbrauer, die haben eine ewig lange Durststrecke hinter sich. Kneipen und Restaurants, die waren geschlossen und es wurde so gut wie gar kein Fassbier ausgeschenkt und gebraut. Und ja, mit der Öffnung der Biergärten und der Gastronomie in Verbindung mit der jetzt stattfindenden Fußball-Europameisterschaft hoffen die baden-württembergischen Brauer natürlich endlich auf steigende Absätze.
Wie stark profitierten denn die Bierbrauer vor der Corona-Pandemie von so einem Großereignis wie einer Fußball-EM oder WM?
Also es gibt ja in der Regel für die Brauer nichts Schöneres als so ein sommerliches Großereignis wie die Fußball-Europameisterschaft. Also sommerliche Temperaturen, Geselligkeit, spannende Fußballspiele und dazu bestenfalls schon frisch gezapftes Bier. Das hat den Brauern in Baden-Württemberg natürlich immer gut in die Karten gespielt. Allerdings ist das jetzt während Corona alles ein bisschen anders. Richtige Public Viewings, wie man es aus den letzten WMs und EMs kennt, die wird es ja in diesem Jahr so nicht oder nur vereinzelt geben. Die Feiern, die werden dann doch vermutlich mehr im privaten Rahmen stattfinden, also bei Grillpartys mit Freunden zum Beispiel. Aber auch gerade bei solchen Anlässen werden natürlich und hoffentlich gerne ein paar Bierchen getrunken.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, ja, welchen Einfluss haben während der Fußball-EM das Wetter natürlich und aber auch der Erfolg oder eben der Misserfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Da nennen Sie schon die zwei wichtigsten Faktoren. Also einerseits das Wetter. Das Wetter ist quasi der allerbeste Außendienstmitarbeiter der Brauereien. Macht er seine Sache gut, läuft es in der Branche. Fast von allein, kann man so sagen. Und der zweite Faktor, ganz klar, das ist die Leistung der deutschen Mannschaft. Umso länger die Deutschen im Spiel sind, desto feierlauniger und trinkfreudiger sind natürlich die Fans.
Sie haben es auch schon gesagt, die Branche leidet ja seit Monaten auch schon unter der Corona-Pandemie. Absätze sind ja auch bei vielen Brauern zurückgegangen. Wie geht's denn den Bierbrauern im Land wirtschaftlich gesehen?
Die Branche, die hat mit historischen Absatzeinbußen zu kämpfen, also so wie sie seit Kriegsende nie da gewesen sind. Die Brauer im Land, die haben beispielsweise von Januar bis April 2021 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 über 17% Einbußen beim steuerpflichtigen Bierabsatz, so nennt sich das. Und das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Es ist noch immer eine wirtschaftliche schwierige Zeit, muss man sagen. Und die Corona-Hilfen von Bund und Land sowie das Mittel der Kurzarbeit, die konnten zwar die ein oder andere Pleite gerade noch so verhindern, man muss aber sagen, dass es die Brauereien sehr unterschiedlich getroffen hat. Also war die Brauerei im Flaschenbiersektor sehr aktiv. Da kam sie einigermaßen glimpflich durch die Krise als die sogenannten Fassbierbrauereien. Ja, aber jetzt blicken wir einfach mal hoffnungsvoll auf die Zukunft und wir wünschen uns, dass die Zapfhähne im Land so schnell wie möglich nicht mehr trockengelegt werden.
Und die Fußball-Europameisterschaft dürfte eben auch so nochmal ein kleiner Mutmacher sein?
Exakt, genau. Da hoffen wir einfach vorsichtig, dass das auch nochmal dazu beiträgt, dass da noch das ein oder andere Bier mehr getrunken wird.
Sagt Danny Völl vom Baden-Württembergischen Braubund. Herr Völl, herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke auch Ihnen.
Wenn wir über Bier sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Kartoffelchips sprechen. Auch die gehören bei einem gemütlichen Fußballabend dazu. Naja, zumindest bei mir. Genauso übrigens wie Süßigkeiten. Deshalb ist die deutsche Süßwarenbranche ziemlich optimistisch, was die Fußball-Europameisterschaft angeht. Die Hersteller hoffen auf gute Geschäfte. Das hat mir auch Solveig Schneider vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie gesagt. Süßigkeiten gehen immer, geknabbert vor dem Fernseher wird aber vor allem Salziges.
Die beliebtesten Knabberartikel der Deutschen sind die Kartoffelchips, gefolgt von salzigen Erdnüssen, dann auf Platz 3 den Salzstangen oder den Salzbrezeln und dann gefolgt von den Erdnussflips.
Also es gibt sie, die Branchen, die sich auf die Fußball-Europameisterschaft freuen. Profitieren könnten auch die Elektronikhändler. Da erwarten laut einer Umfrage rund 40% der Händler höhere Umsätze dank der steigenden Nachfrage durch die EM, weil eben mehr Fernseher gekauft werden. Und eine Branche, die sich wohl ganz besonders über gute Geschäfte in den kommenden 4 Wochen freuen kann, ist die Lieferdienstbranche. Seien es Pizzalieferanten oder auch Lebensmittellieferdienste, die rechnen mit sehr guten Umsätzen während der EM. Bei denen läuft es ja schon seit Beginn der Pandemie richtig gut. Und wenn die Menschen die Fußballspiele dieses Jahr vor allem zu Hause anschauen werden, könnten die Lieferdienste noch mehr profitieren. Das freut auch eine Pizzeria-Besitzerin in Frankenthal in der Pfalz. Die hat in der Corona-Pandemie aus der Not eine Tugend gemacht und einen Lieferdienst gestartet. Und es zeigt sich, es war die richtige Entscheidung.
Was hast du eine Uhrzeit gesagt?
Pizzeria Hakuna Matata da Pippo in Frankenthal. Koch Mohamed Al-Karam knetet den Teig und belegt 5 Pizzen mit Tomaten, Käse und scharfer Peperoni. Die Pizzen wurden von den Mitarbeitern einer Firma für die Mittagspause bestellt. Es muss schnell gehen. Sofort werden die Pizzen in den Ofen geschoben. Mittags ist es eher ruhig. 85% ihres Umsatzes macht Besitzerin Ramiza Rasiti abends. Sie erwartet, dass die Fußballfans während der Europameisterschaft zu Hause vor dem Fernseher sitzen und fleißig bei ihr bestellen.
Wir sehen, dass seit einer Woche sich die Menschen trotzdem nicht raustrauen. Die Menschen haben noch Ängste. Ich bekomme die Terrasse nicht voll. Also es werden viele Leute zu Hause sitzen, sich ihre Lieblingspizza bestellen und es zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer genießen.
Der Pizzadienst in Frankenthal besteht jetzt gut ein Jahr. Er wurde aus der Corona-Not geboren. Eigentlich sollte in der Gaststätte eine Shisha-Bar einziehen.
Die Shisha konnten wir nicht aufmachen, weil eben die Genehmigung nicht da war. Und dann wussten wir, das muss ein härterer Lockdown sein. Und wir wussten aber auch, wir müssen handeln, damit wir überleben. Und dann haben wir beschlossen, dass wir die Küche dann umbauen und zum Lieferservice machen. Da haben wir mit einem Auto begonnen. Heute haben wir 5 Autos.
Ramiza Rasiti ist Gastronomin aus Leidenschaft. Mit 17 kam sie als Aushilfe in den Beruf. In Mannheim hatte sie eine Pizzeria, aber keine Lieferdiensterfahrung.
Ich wusste nicht, was auf uns zukommt. Direkt ins kalte Wasser. Entweder oder. Hopp oder top. Und das war eine gute Wahl, sagen wir heute.
Von Anfang an hat sie sich bei Lieferando angemeldet. Der Pizzadienst in Frankenthal ist eines von rund 26.000 Restaurants und Lieferdiensten in Deutschland, für die die Online-Plattform Aufträge vermittelt.
An dem Tag, an dem 3. Mai, vergesse ich nie, Lieferando wurde aktiviert. Nicht gelogen. Alle Minute ist ein Bon raus. Bei 45 Bestellungen haben wir dann aufgehört, haben Lieferando ausgemacht, weil wir nicht nachgekommen sind.
Während der Fußball-Europameisterschaft dürften vermutlich noch mehr Bestellungen als sonst über die Online-Plattform kommen. Wie viele Gastronomen verbindet auch Ramiza Rasiti mit Lieferando eine Art Hassliebe. Einerseits bekämen die Gaststätten und die Bestellplattform viel weniger Aufträge. Andererseits müssen die Gaststätten hohe Provisionen zahlen.
Lieferando bekommt eine Provision von 13%, satte 13%, und nochmal 2% für dieses ganze Online-Banking, für diesen Transfer. Das ist ausgerechnet im Monat ein Mitarbeiter.
Und wenn die Speisen mit Lieferando-Autos oder Fahrrädern ausgeliefert werden, kann die Provision auch schon auf 30% steigen. Auch Lieferando ist im Corona-Jahr 2020 kräftig gewachsen, rechnet Pressesprecher Oliver Klug vor.
Wir haben im letzten Jahr von alleine unsere Logistikflotte von 5.000 auf 10.000 Fahrer erweitert.
So ist die Lieferbranche auch für einen Ansturm zur bevorstehenden Fußball-EM gerüstet. Die Lieferando-Muttergesellschaft ist auch Hauptsponsor des Fußball-Großereignisses.
Unsere Muttergesellschaft Just Eat Takeaway ist in allen EM-Ländern aktiv. Und wir haben Millionen Konsumenten, die bei uns Essen bestellen. Und natürlich passt Essen und Fußball und die Spiele gut zusammen, weil die Leute das vor dem Fernseher auch gucken, sich was zu essen dazu bestellen, Snacks, das gemeinsam genießen.
Diese Werbung passt jetzt genau zu dem Boom der Lieferdienste. Dabei wurde der Sponsoring-Vertrag lange vor Corona abgeschlossen. Aber durch die Pandemie haben die Lieferdienste nochmal einen zusätzlichen Schub erhalten. Neue Dienste wie Gorillas, Flink oder Picknick expandieren. Die etablierten Lebensmittelketten wie Edeka, Rewe und Aldi wollen ihre Lieferservice ausbauen. Auch die Pizzeria in Frankenthal wird den Lieferdienst behalten, auch wenn sie die Gaststätte irgendwann wieder normal öffnen kann. Denn ohne den Lieferdienst gäbe es den Betrieb wahrscheinlich gar nicht mehr, meint Koch Mohamed Al-Karam.
Solange die Pandemie da ist, haben wir Arbeit.
Vorfreude bei Lieferdiensten, Wolfgang Brauer berichtete aus Frankenthal in der Pfalz. EM-Stimmung kommt nicht nur im privaten Bereich auf, sondern natürlich auch am Arbeitsplatz. Gemeinsam mit Kollegen über Fußball, Fachsimpeln oder sich freuen, wenn man im betriebseigenen Tippspiel dem Abteilungsleiter mal wieder eine lange Nase zeigen kann. Allerdings sollten Fußballfans bei aller Euphorie nicht vergessen, Es gibt auch viele Kollegen, die mit dem Ballsport überhaupt nichts anfangen können. Und gerade am Arbeitsplatz kann man dann auch schon mal in die ein oder andere unangenehme Situation kommen. Um das zu verhindern, gibt es jetzt die wichtigsten Tipps zum EM-Fieber am Arbeitsplatz von Rechtsanwalt und SWR1 Arbeitsplatzexperte Michael Felser. Er hat seine Kanzlei in Brühl in der Nähe von Köln. Hallo Herr Felser, grüße Sie.
Herr Frey, ich grüße Sie auch.
Herr Felser, die Fußball-Europameisterschaft ist da und natürlich ist so ein großes Ereignis auch in vielen Unternehmen Thema. Wie sieht's arbeitsrechtlich aus? Darf ich während der Arbeitszeit Fußball gucken?
Also Fernseh gucken dürfte in den meisten Jobs schwierig sein. Stellen Sie sich mal vor, das ist ja meistens abends. Der Wachmann, der auf das Objekt aufpassen muss, guckt, während der Dieb sich gerade an der Tür zu schaffen macht auf dem Bildschirm, weil gerade ein spannender Elfmeter geschossen wird. Oder die Intensivpflegeschwester guckt auf den falschen Bildschirm, also nicht auf dem die Herzkurve gerade absinkt, sondern beobachtet auch gerade den deutschen Ballbesitz. Das geht natürlich nicht, es hängt vom Job ab. Aber in jedem Fall sollte man das mit dem Chef abklären, ob man am Bildschirm, das geht ja heute auch mit Streamen, ob das zulässig ist oder nicht.
Wie sieht's mit Radiohören aus? Ist das okay während der Arbeitszeit?
Ja, das wird Ihre Hörer sehr freuen. Radiohören dürfte auf den meisten Arbeitsplätzen okay sein. Das Bundesarbeitsgericht hat das ausdrücklich entschieden und gesagt, naja, beim Radiohören, das kann der Chef im Grunde genommen nicht verbieten, weil ja klar ist, dass man auch beim Radiohören seinen Job erledigen muss. Und das geht natürlich eher als beim Fernsehgucken.
Welche rechtlichen Grenzen gibt es beim Tragen eines Trikots am Arbeitsplatz? Was muss man da beachten?
Ja, es darf die Arbeit nicht stören. Sie können sich vorstellen, also wenn Sie abends im Hotel einchecken und Sie sind Franzose und Frankreich verliert gerade gegen Deutschland und der Rezeptionist hat ein deutsches Trikot an, das kann dazu führen, dass die sich ein anderes Hotel aussuchen. Also man muss sich an die Dienstkleiderordnung oder die üblichen Gepflogenheiten im Betrieb richten. Da gibt es ja meistens unausgesprochene oder geschriebene Grundsätze. Und das gilt auch während der EM. Wenn das mit dem Chef abgesprochen ist oder Chefin, dann ist das kein Problem.
Wie sieht's beim Thema Videokonferenz aus? Weil es haben ja viele Betriebe Homeoffice. Darf ich da bei einer Videokonferenz ein Nationaltrikot anziehen?
Ja, oft ist das lockerer bei einer Videokonferenz, weil das in einem engeren Umfeld ist. Man kennt sich, da könnte das eher zulässig sein als jetzt, wenn man, sage ich mal so, ein Unternehmen soll verkauft werden, ja, und man hat eine wichtige Verhandlung mit dem Investor, alle im blauen Anzug mit einer dunklen blauen Krawatte. Und dann einen aus dem verkaufenden Unternehmen mit einem EM-Trikot, das kommt da nicht so gut. Da muss man immer auf die Umstände achten. In kleineren Unternehmen, Werbeagenturen beispielsweise, ist das wahrscheinlich eher zulässig. In Banken oder bei Kundenkontakten eher nicht.
Für viele Fußballfans gehört ja auch Alkohol zum Fußballschauen dazu. Und das wäre ja gerade im Homeoffice dann schon auch sehr verlockend, sich mal den ein oder anderen Schluck zu gönnen. Was sollten aber Mitarbeiter beachten, wenn sie sich während der EM das ein oder andere Bier gönnen wollen?
Ja, die Brauer wird es freuen. Die haben ja durch Corona schlechte Zeiten hinter sich. Kurios ist tatsächlich, dass am Arbeitsplatz grundsätzlich Alkohol nicht verboten ist. Es sei denn, der Chef oder die Chefin verbietet es. Ja, das heißt also, solange es da kein Verbot gibt, könnte man es machen. Ja, die meisten Jobs allerdings würden es, glaube ich, auch nicht erlauben. Also kann man sich ja vorstellen, der Straßenbahnfahrer, Busfahrer oder Taxifahrer, also jeder, der aufmerksam sein muss, auch das sollte man abklären. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Und ohne Abklärung, glaube ich, wird es in jedem Fall zu Ärger am Arbeitsplatz führen.
Jetzt ist es so, dass ja auch manche Unternehmen gemeinsame Public Viewings veranstalten, also das gemeinsame Anschauen von Spielen während der Arbeitszeit, so ein bisschen einfach, um auch den Teamgeist zu fördern. Aber ist es zulässig, wenn die Führungskraft sagt, ja, bei uns dürfen Spiele angeschaut werden, allerdings zum Beispiel nur von der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Also ich glaube, das wäre zulässig. Letztendlich bestimmt der Vorgesetzte oder Chef oder die Vorgesetzte und die Chefin die Regeln am Arbeitsplatz, was außer Arbeit erlaubt ist. Und deswegen denke ich, kann man sich da nicht beschweren. In Unternehmen, in denen eine diversere Belegschaft vorhanden ist, da wird man sich natürlich auch vielleicht überlegen, ob man da nicht andere Regeln aufstellen muss. Aber grundsätzlich darf der Arbeitgeber natürlich bestimmen, überhaupt welche Spiele. Also er könnte auch sagen, nur Deutschland gegen Portugal oder nur Deutschland gegen Frankreich oder nur Frankreich gegen Portugal. Ja, wenn der Chef ein Franzose ist, dann müssten alle deutschen Mitarbeiter sich Frankreich gegen Portugal anschauen.
Sagte Rechtsanwalt und Experte für Arbeitsrecht Michael Felser. Herr Felser, herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen, Herr Frey.
Am Ende der Sendung wollen wir noch einmal rekapitulieren. Wir haben gemerkt, die EM-Stimmung ist teilweise in manchen Wirtschaftsbranchen schon da. Man muss sie nur finden. Aber ich bin auch weiterhin davon überzeugt, die meisten Branchen werden dieses Jahr durch die Fußball-Europameisterschaft keinen Mega-Umsatzschub bekommen. Und ganz ehrlich, meine EM-Stimmung hält sich irgendwie auch weiterhin in Grenzen. Und das war unsere Sendung, die Fußball-Europameisterschaft, Volltreffer oder Eigentor für die Wirtschaft. Am Mikrofon war Tobias Frei.